ARD Sounds.
Welt macht China. Was haben Köln und Chengdu im Südwesten Chinas gemeinsam? Beide gelten als queere Hochburgen. In dieser Folge von Welt macht China reden wir darüber, wie queere Menschen in China leben. Was geht und was geht nicht? Denn auch wenn seit 1997 Homosexualität nicht mehr strafbar ist, gesellschaftlich haben sie immer noch mit Stigmata zu kämpfen und chinesische Behörden gehen weiterhin gegen queere Menschen vor.
At that time, almost every city had a LGBT Center.
Hong Weibao von der Universität Nottingham ist das. Er sagt, dass es damals in fast jeder chinesischen Stadt ein LGBT-Zentrum gab. Heute seien sie in fast jeder Stadt geschlossen worden. Hong Weibao wird uns später außerdem noch erzählen, dass schwule Beziehungen im antiken China verbreitet waren. Einer, der so richtig Druck von den Behörden zu spüren bekommen hat, ist der Filmemacher Popo Fan. Als sein Film Mama Rainbow in China von Online-Plattformen runtergenommen wurde, ist er vor Gericht gezogen.
I was not the bravest person, but it's only because I was upset.
Er wäre nicht der mutigste gewesen, aber das hätte ihn echt verärgert, erzählt Popo Fan. Heute lebt er in Berlin. Wir starten aber jetzt erstmal in Chengdu, auch Geidu genannt, und treffen dort ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt in einem Club. Welt macht China gibt es unter anderem in der ARD Sounds App. Ich bin Joyce Lee. Ich habe eben schon gesagt, wir fangen diesmal in einem Club an. Ich bin großer Club-Fan, ich liebe es, tanzen zu gehen. Und in dieser Folge gehen wir virtuell mit unserer Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio in Shanghai in einen Club. Hi Eva.
Hi Joyce.
Eva, was ist das denn für ein Club? Erzähl mal.
Ja, das ist ein Club namens Butterfly, der ist sehr bekannt in der schwulen Szene in der Millionenmetropole Chengdu. Das ist ein recht großer Club mit zwei großen Räumen und großen Tanzflächen. Hier gibt's House, Pop-Rap und K-Pop-Beats. Und als ich dort war, konnte man auf den ersten Blick sehen, dass überwiegend Männer dort feiern. Zwischendurch gab's Drag-Queen-Shows, da wird in der Menge dann einfach Platz gemacht und die Mitte wird zu einer Art Laufsteg, wo die Drag Queens performen und tanzen. Und ich habe hier Jay Jung getroffen, der geht hier oft feiern und der hat mir erzählt, nach der Party geht's meist zu einem Barbecue in der Nähe, der unter Schwulen sehr bekannt sei. Der hat den Spitznamen Xiao Xianyu, kleine Fee. Und Jay sagt, dass die Besitzerin sich selbst kleine Fee nennt und dass der Laden bei manchen Schwulen so gut ankäme, weil sie sich selbst wie Feen fühlten. Zumindest ist das bei Jay so.
Das klingt richtig cute und sehr, sehr herzerwärmend auf jeden Fall. Chengdu ist ja bekannt als Geidu, als die Hauptstadt der LGBTIQ+-Community in China. Und dieser Butterfly Club ist also einer der Orte für queere Menschen. Ich war auch mal in Chengdu und ich habe es damals total genossen, dass das Leben dort gechillter und langsamer war oder ist, als das in Beijing oder Shanghai. Ich war aber nicht in der queeren Szene unterwegs und mein Aufenthalt ist auch schon 10 Jahre her. Als Geidu gilt Chengdu also als besonders offen. Kann man das so sagen?
Das ist eine gute Frage und genau das wollte ich herausfinden, denn an der Oberfläche erweckt Chengdu tatsächlich den Anschein, offener zu sein und in Teilen ist das auch so. Es gibt zum Beispiel wirklich viele LGBTIQ+-freundliche Bars, aber wenn man tiefer gräbt, dann ist es doch nicht ganz so offen, wie das Image es einen glauben lassen mag.
Ah, okay. Und woran hast du es gesehen?
Ich habe verschiedene Leute getroffen und versucht, mir ein Bild zu machen. Und mein Eindruck ist, dass privat vieles möglich ist. Es gibt aber auch Menschen, die unter Druck der Behörden geraten. Und ich erzähle da einfach mal von verschiedenen, auch unterschiedlichen Geschichten. Jay zum Beispiel lebt seit 4 Jahren in Chengdu. Er liebt den Lifestyle hier und er kann hier offen schwul leben, sagt er. Sein Umfeld nimmt ihn so, wie er ist. Und dazu muss man wissen, dass Homosexualität in China zwar seit 1997 erlaubt ist, aber in der Gesellschaft vielerorts noch ein Tabu ist. Das hat Jay zum Beispiel auch selbst erlebt auf der Arbeit, wenn Leute hinterm Rücken reden und auch mit seiner Familie. Seine Onkel und Tanten würden zum Beispiel oft fragen, wie es um das Heiraten und Kinderbekommen steht. Seine Mutter würde oft weinen und sich Sorgen machen. Und die Situation sei schwer für sie, weil sie dann von anderen auch den Druck und das Urteil abbekäme.
Er sagt,
wenn es nur um ihn ginge, dann sei es viel einfacher. Er sei nach Chengdu gekommen und genieße es hier wirklich sehr. Aber der ganze Stress, der laste auf seinen Eltern und das tue auch ihm sehr weh. Das sei etwas, was ihm und seinen Eltern zu schaffen mache. Also er hat da großes Verständnis für seine Eltern. Und Jay sagt auch, und das habe ich auch schon von anderen gehört, dass viele eine Scheinehe führen, um nach außen hin die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen. Sie würden dann eine Frau heiraten, ein Kind bekommen und ihre Homosexualität verbergen und nebenbei dann heimlich einen Freund haben. Jay schätzt, dass die meisten schwulen Männer in China das so machen würden. Er selbst aber möchte das nicht, denn er könne sowas nicht vorgaukeln, sagt er.
Das ist ja auch eine super traurige Geschichte, also für beide, die in dieser Ehe sind. Aber okay, man kann also sagen, wenn man genau hinschaut, dann gibt es da echt noch viele Stigmata. Aber LGBTIQ-Plus-Clubs und Bars gibt es doch auch in Shanghai und Beijing, oder? Also was ist da der Unterschied zu Chengdu?
Ja, das stimmt, die gibt's. In Chengdu ist das aber schon mehr, würde ich sagen. Da gibt es zahlreiche Bars, die sich als LGBTIQ+ freundlich bezeichnen. Also sie sagen jetzt nicht explizit, dass sie eine Gay-Bar sind, sind da auch vorsichtig im Umgang mit den Behörden. Aber in der Szene wissen die Leute quasi, dass sie dort willkommen sind und dass viele aus der Community dorthin gehen und dass man dort seinesgleichen treffen kann. In Shanghai, da gibt's auch eine Szene und die ist auch sehr vorsichtig, würde ich sagen. Es ist weniger sichtbar in Shanghai und auf wenige Orte begrenzt. Ich habe zum Beispiel in einer anderen Folge mal über das Roxy erzählt in Shanghai, eine Bar, die vor 2 Jahren dicht gemacht hatte auf Druck der Behörden. Das war der einzige Ort, so zumindest größere Raum, der dafür bekannt war, dass sich Frauen treffen, die Frauen lieben. Es gibt in Shanghai auch kleinere Bars, versteckter, wo dann vielleicht 5 bis 10 Leute maximal reinpassen. Und die Orte muss man auch kennen, das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. In dem Fall jetzt von Roxy war es dann aber so, dass die Bar nach ein paar Monaten unter einem neuen Namen dann wieder eröffnen konnte.
Das scheint ja generell so ein Ding zu sein, ne? Also bestimmte Clubs und Bars, die überleben nur eine gewisse Zeit, dann werden sie geschlossen und dann machen sie in neuer Form wieder auf.
Genau, das kann man öfter beobachten, dass die dann zum Beispiel unter einem neuen Design, neuem Namen, neuer Adresse auch nochmal neu auftauchen und neu anfangen. Und das kann auch in Chengdu passieren. Dass jetzt Chengdu aber in internationalen Berichten als Gay-Dude dargestellt wird und dieses Image hat, das findet Jay zum Beispiel übertrieben und ein Stereotyp. Von der Staats- und Parteiführung werde dieses Image vor allem als Problem wahrgenommen, sagt er. Die Regierung spiele das absichtlich herunter, sagt Jay. Diese Kultur in Chengdu sei für sie im politischen System unerwünscht. Das habe ich auch schon von anderen Gesprächspartnern gehört. Das Einzige, wo Chengdu profitiert, ist wirtschaftlich. Die Stadt ist attraktiv für junge Menschen. Sie wächst rasant und ein lebendiges Nachtleben ist natürlich auch ein gutes Business. Aber eben politisch ist das Image nicht günstig für Chengdu, weil das nicht so mit der Linie der Staats- und Parteiführung einhergeht.
Das klingt ja schon enorm nach Ausgrenzung, nach etwas, das keinen Platz haben soll. Aber seit wann ist dieser Druck eigentlich so deutlich spürbar?
Seit der Machtübernahme von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor mehr als 10 Jahren. Seitdem geht der Staat verstärkt gegen die LGBTIQ+-Community vor. Dabei geht es um alles, was der Staat als Aktivismus betrachtet, zum Beispiel organisierte Gruppen und Veranstaltungen. Und die Kommunistische Partei propagiert das traditionelle Familienbild von Mann und Frau. Das heißt, andere Sexualitäten als Heterosexualität sind zwar erlaubt, es soll aber nicht gefördert und verbreitet werden sozusagen.
Darüber sprechen wir noch mal genauer später. Eva, du hast eben erzählt, wie die Behörden das Nachtleben der LGBTIQ+-Welt einschränkt. Könntest du konkretisieren, wie genau der Staat gegen queere Menschen im Alltag vorgeht? Also woran merkt man das?
Zum Beispiel merkt man das in den Buchläden. Chengdu hat eine Menge kleiner, unabhängiger, inhabergeführter Buchläden, die auch Veranstaltungen und Diskussionsrunden machen. Chengdus Behörden, muss man wissen, sind da insgesamt ein bisschen lockerer als in anderen Städten. Das hat mir Buchladenbetreiber Zhang Feng bestätigt. Er meint, er müsse in Chengdu nur die Behörden informieren, während man in anderen Städten eine explizite Genehmigung für Veranstaltungen braucht. Zhang Feng lädt auch kritische Redner in seinem Buchladen ein, wobei ihm auch klar ist, wo die rote Linie ist. Politische Themen aus der Hauptstadt zum Beispiel, die chinesische Führung und das politische System dürfen nicht diskutiert werden. Und auch öffentliche Veranstaltungen über die Rechte von Schwulen, Lesben und Transpersonen seien tabu, sagt er. Früher sei Chengdu in dieser Hinsicht sehr liberal gewesen, aber jetzt bemühe sich die Regierung, dieses Image zu ändern und gehe äußerst hart gegen sexuelle Minderheiten und Homosexualität vor. Er sagt, er kennt einige Buchhandlungen, die Diskussionen zu diesen Themen veranstaltet hatten und denen dies dann untersagt wurde. Das heißt, am Ende ist auch in Chengdu nur das möglich, was die Kommunistische Partei zulässt.
Wow, also Events und Diskussionsrunden, die verboten oder unterdrückt werden, Veranstaltungen werden abgesagt. Das sind ja schon enorme Einschränkungen, muss man sagen.
Ja, es gibt Orte, die unter starker behördlicher Beobachtung stehen. Ehrlich gesagt fing meine Recherche im Februar in Chengdu an, in einer Bar, die genau das Gegenteil vermittelt von dem, was wir an ausgelassener Partystimmung in der Großraumdisco Butterfly erlebt haben zu Beginn. Ich bin da rein in die Bar und da habe ich erstmal in drei schweigende Gesichter von Mitarbeitenden geblickt. Die hatten einen Blick, das war eine Mischung aus Bedrücktheit, Angespanntheit und Nervosität. Wir haben uns dann kurz unterhalten, sehr vorsichtig. Sie haben uns dann durch Gesten und Flüstern signalisiert, dass die Bar abgehört wird und dass es nicht sicher sei, zu sprechen. Und sie haben uns dann etwas rumgeführt. Und leider kann ich hier im Podcast nicht alles berichten und beschreiben, was ich gesehen habe. Das habe ich versprochen, weil das sonst noch mehr Probleme für die Betroffenen verursachen könnte. Und diese erste Begegnung, die war für mich das absolute Gegenteil von Gaydu.
Du meinst diese Angst, die ihr so gespürt habt, ne?
So eine bedrückte Stimmung. Das war eine der Begegnungen, wie ich sie manchmal in China habe, dass es Menschen in diesem System gibt, die für die kommunistische Partei nicht reinpassen. Und was das bedeutet, das erlebe ich genau in diesen Momenten. Da geht es um Bedrohung. Und gleichzeitig, du hast gerade das Wort Angst genannt, finde ich es total mutig, wenn Menschen sich entscheiden, trotz all dem mir als ausländische Journalistin zu erzählen, trotz des Risikos. Ich habe mich dann ein paar Tage später mit einer der Mitarbeitenden getroffen, einer non-binären Person, das heißt einer Person, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnet, um zu hören, was los ist. Das Ganze war anonym, denn die Bar und auch die Mitarbeitenden selbst haben sehr viel Druck bekommen. Wenn sie ein Plakat aufgehangen und die Leute zum Trinken und Abhängen eingeladen haben, dann wurde mehr Sicherheitspersonal vorbeigeschickt. Manchmal seien Polizisten direkt hereingekommen und hätten die Ausweise kontrolliert. In der Bar gab es zum Beispiel Veranstaltungen zu Themen wie LGBTIQ+, Feminismus oder auch Außenpolitisches, wie die Lage in Nahost und im Iran, also schon Themen, die in China als sensibel gelten. Manchmal seien die Behörden auch verdeckt unterwegs gewesen und diesem Druck über nun 3 Jahre hat die Bar jetzt nicht mehr standgehalten und im April zu ihrem letzten Abend eingeladen. Also jetzt zum Zeitpunkt der Podcast-Aufzeichnung gibt es diese Bar nicht mehr. Und die Quintessenz für unsere Gesprächsperson war, dass man in China leben dürfe, dass man privat seine Ruhe haben kann, solange man eben nicht mit seiner Meinung aneckt oder gar eine ganze Gruppe Andersdenkender hat.
Vielen Dank für die Einblicke, Eva Lamy-Schmidt aus dem ARD-Studio in Shanghai. Es ist ziemlich eindeutig, queere Menschen werden unterdrückt. Es geht um die Unterdrückung ihrer Lebensrealität. Es geht um Schließungen von Läden, Absagen von Veranstaltungen. Und gleichzeitig haben sie ihre Möglichkeiten, wenn auch manchmal zeitlich begrenzt und sehr unberechenbar. Wir schauen uns jetzt die politische Dimension des Ganzen genauer an und fragen, warum gehen Behörden eigentlich verstärkt gegen LGBTIQ+-Menschen vor? Wenn das jemand weiß, dann Hongwei Bao von der Universität in Nottingham. Er ist seit 13 Jahren in Großbritannien und sein Fokus sind Medienwissenschaften und Kulturgeschichte. In seiner Arbeit beschäftigt er sich sehr viel mit der Geschichte der chinesischen Queer-Bewegung in der Zeit nach Mao, also von 1978 bis heute. Hongwei Bao, welcome to the Weltmacht China Podcast. We are really happy to have you here.
Thank you. My pleasure to be here too.
Wir haben vorhin schon viel darüber gesprochen, dass die chinesischen Behörden gegen queere Menschen vorgehen und sie nicht begrüßen. Gleichzeitig wird queeres Leben auch nicht wirklich verboten. Warum ist das so?
Before I answer this question, let me also point out that it's not only queer movements, but
bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich darauf hinweisen, dass nicht nur queere Bewegungen, sondern auch viele andere soziale Bewegungen, wie feministische Bewegungen, Arbeiterrechtsbewegungen und Bewegungen ethnischer Minderheiten und so weiter, im heutigen China verboten und unterdrückt werden. Einer der Gründe hängt damit zusammen, wie die chinesische Regierung sozialen Wandel versteht. Die Regierung sieht sozialen Wandel im Grunde als einen Prozess von oben nach unten. Entscheidungen werden oben getroffen und die Gesellschaft setzt sie dann um. Bewegungen von unten nach oben gefährdet die soziale Stabilität für die chinesische Regierung. Das ist der Hintergrund. Insgesamt wird eine Mobilisierung von der Basis kritisch gesehen.
Okay, also die chinesische Regierung sieht bestimmte Bewegungen als Bedrohung. Können Sie vielleicht nochmal herausarbeiten, warum die Behörden eigentlich da spezifisch gegen queere Menschen vorgehen?
Okay, that's a good question. And LGBT groups especially so because
das gilt insbesondere für LGBT-Gruppen, da dies im heutigen internationalen Kontext als eine Form westlichen Einflusses wahrgenommen wird. In Zeiten, in denen die Beziehungen zwischen China und dem Westen angespannt sind. Queere Personen werden häufig als von westlichen Mächten beeinflusst und gegen China gerichtet angesehen. Sie dienen also quasi als Sündenböcke. Innerhalb Chinas gibt es eine lange Tradition. Das Wirtschaftswachstum stützt sich auf die Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung groß ist, kann sie auch die Wirtschaft ankurbeln. In den letzten Jahren ist die Bevölkerung aber zurückgegangen und auch die Wirtschaft ist geschrumpft. Für die chinesische Regierung sind deshalb Maßnahmen erforderlich, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Queere Personen werden da als Hindernis für das Bevölkerungswachstum in China angesehen.
LGBT people are seen as an obstacle to China's population growth.
Ja, Eva hat eben erzählt, wie das queere Leben mit gesellschaftlichen Vorstellungen und auch mit politischen Vorstellungen clasht. Und queeres Leben ja, scheint also nicht den gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen zu entsprechen. Das hat Hongwei Bao ja gerade auch gesagt. Es gibt ja gesellschaftlich noch viele Stigmatisierungen, wenn es um queere Menschen geht. Seit 1997 ist Homosexualität nicht mehr strafbar. Seit 2001 zählt sie nicht mehr zu den Geisteskrankheiten. Und wenn wir darüber nachdenken, das ist ja alles noch nicht so lange her. Inwiefern ist das spürbar in der chinesischen Gesellschaft?
The repercussions still lingers on a lot.
Die Nachwirkungen sind nach wie vor deutlich spürbar. Und auch die von Ihnen erwähnten Entwicklungen sind noch nicht abgeschlossen und in der chinesischen Gesellschaft zumindest noch nicht allgemein bekannt. Für viele Chinesen gelten LGBT-Themen, queere Themen deswegen immer noch als Straftat oder psychische Störung. Dazu trägt auch bei, dass das chinesische System zur Einordnung psychischer Erkrankungen bestimmte Identitäten immer noch teilweise als krankhaft einstuft. Viele Krankenhäuser und Kliniken führen auch heute noch Konversionstherapien durch, bei denen homosexuelle Menschen zu Heterosexuellen gemacht werden sollen. Ich glaube, dass dies aufgrund von Lücken in der Gesetzgebung und im Klassifizierungssystem für psychische Erkrankungen gewissermaßen von der Regierung geduldet oder sogar zugelassen wurde.
Mich hat es ja sehr interessiert, ob es schon immer eine, ich sag mal, Anti-LGBTIQ-Plus Haltung in China gab. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann herausgefunden, im alten China war Homosexualität vor allem in oberen Schichten verbreitet. Wo war der Wendepunkt?
That's a good question. So there are several turning points.
Es gab mehrere Wendepunkte im kaiserlichen China während der Qing-Dynastie. Zu diesem Zeitpunkt wurde Homosexualität in der Geschichte erstmals eindeutig als Straftat in den Geschichtsbüchern der Qing-Dynastie notiert. Aber dann, zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Gründung der Republik, brachten viele chinesische Intellektuelle der Bewegung des 4. Mai westliche Wissenschaft, Technologie und Religion nach China. Und das stigmatisierte Homosexualität vollständig. Denn vorher wurde sie nur als eine Praxis angesehen, als eine Praxis einer Minderheit. Ab diesem Zeitpunkt haben die Menschen angefangen, Homosexualität, beeinflusst von westlicher Psychologie und Medizin, als Krankheit anzusehen. Und natürlich ist das Jahr 1949 auch ein wichtiger Meilenstein, weil die damalige kommunistische Regierung die heterosexuelle Familie als Grundlage der Gesellschaft festgelegt hat. Alles, was davon abwich, wie Polygamie, Polyamorie, Prostitution oder Homosexualität, galt als nicht vereinbar mit dem sozialistischen Ideal. Das war also auch ein entscheidender Punkt.
Gibt es denn Belege oder Beweise, dass Queersein verbreitet war?
So in ancient China there were historical records of queer life or queer.
Im alten China gibt es historische Aufzeichnungen über queeres Leben oder queere Beziehungen, insbesondere im frühen kaiserlichen China. Beispielsweise die historische Aufzeichnung der Geschichten wie Der gebissene Pfirsich, Fan Tao, eine Liebesgeschichte von einem Herzog und seinem Liebhaber. Sie stammen aus der Han-Dynastie und aus der Zeit der streitenden Reiche. Homosexualität, ob zwischen Männern oder Frauen, war im vormodernen China bis ins späte kaiserliche China hinein weitgehend akzeptiert und toleriert. Im späten kaiserlichen China gab es Geschichten über den Hasengott, eine wunderschöne Liebesgeschichte, die aber auch gezeigt hat, dass queere Personen zu der Zeit nach chinesischem Recht verfolgt wurden, insbesondere unter dem Einfluss des Neokonfuzianismus.
Wir haben jetzt sehr viel über Homosexualität geredet, aber nur damit wir das auch so auf dem Schirm haben. Queersein, queeres Leben ist sehr vielfältig. Und wenn Homosexualität in China so stark schon unterdrückt wird, welche Auswirkungen hat das auf die queere Vielfalt insgesamt?
It had a huge impact. So let me first start with my personal.
Das hatte enorme Auswirkungen. Lassen Sie mich zunächst von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ich habe Anfang der 2000er Jahre meine Feldforschung durchgeführt und in China gelebt. Damals gab es in fast jeder Stadt eine LGBT-Organisation oder ein LGBT-Zentrum. Und queere Veranstaltungen wurden in China offen und halboffen beworben. Aber mittlerweile sind LGBT-Zentren in fast jeder Stadt geschlossen worden. Und LGBT-Veranstaltungen mussten versteckt und sehr im Untergrund abgehalten werden. Das zeigt sich beispielsweise im Jahr 2020. Da war die Schließung der Shanghai Pride, das LGBT-Event, das öffentlich am längsten in China stattgefunden hat. Die zweite Auswirkung wäre die Medienzensur, insbesondere die verschärfte Zensur von LGBT-Inhalten. Früher konnten die Menschen noch Darstellungen von LGBT-Personen in Film und Fernsehen sehen. Aber mittlerweile ist das aufgrund der Zensurmaßnahmen fast unmöglich geworden. Außerdem wurden queere Dating-Apps tatsächlich aus den sozialen Medien Chinas, von chinesischen Smartphones und Plattformen und so weiter entfernt. Der dritte Aspekt ist die Verhaftung oder Schikanierung der LGBTQ-Aktivisten. So viele LGBT-Aktivisten und Community-Organisatoren geraten mit den Behörden in Konflikt. Einige mussten für ihre Sicherheit ins Ausland fliehen.
Some had to flee abroad in order to have personal safety.
Das klingt auch alles sehr hart. Wir haben ja schon festgestellt, eben, dass queere Menschen sehr mit teilweise sehr viel mit dem politischen und sozialen Druck leben müssen. Wie gehen queere Menschen damit um?
With difficulty, but still going on. This doesn't mean that.
Es ist zwar schwierig, aber es geht weiter. Kultur ist eine wichtige Form der Organisation queerer Gemeinschaften. Beispielsweise durch die Ausrichtung queerer Filmfestivals oder die Durchführung queerer Kunstausstellungen. Das ist also eine weniger politisierte und eine sanftere Art der queeren Organisation für LGBT-Gruppen.
Vielen Dank an Hongwei Bao von der Universität Nottingham für seine politischen und sozialen Einordnungen im Hinblick auf das Leben queerer Menschen in China.
My pleasure.
Hongwei Bao hat gesagt, Kunst und Kultur hilft der queeren Community in China, um mit dem staatlichen Druck umzugehen. Und Popo Fan ist jemand, an den man sofort denkt, wenn es um chinesische queere Filme geht. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Mama Rainbow von Popo Fan. Der Film erzählt verschiedene Geschichten von Müttern, die eine sehr enge Beziehung zu ihren homosexuellen Kindern haben und auch wissen, dass sie homosexuell sind. Und eben haben wir eine Mutter gehört, die sich wünscht, dass die Ehe für alle legalisiert wird. 2015 wurde der Film aber von Streaming-Plattformen in China runtergenommen und Popo Fan hat daraufhin die chinesische Medienaufsichtsbehörde verklagt und das Urteil war dann am Ende. Das Gericht entschied sich im Dezember 2015 gegen die Aufsichtsbehörde und das hieß dann, es war ein juristischer Sieg für Popo Fan und auch gegen die chinesische Zensur. Das hat natürlich in China und auch international Schlagzeilen gemacht. Popo Fan, du bist jetzt gerade hier im Studio. It's so amazing to have you here. Hallo.
Hallo, thank you.
Hast du erwartet, dass du den Fall gegen die chinesische Medienaufsichtsbehörde gewinnen würdest?
The case was a little bit complicated, even though the media had reported that recognized my victory.
Der Fall war ein wenig kompliziert, auch wenn die Medien über meinen Sieg berichtet hatten. Streng genommen habe ich nicht gewonnen, denn obwohl das Gericht die staatliche Behörde für Video, Fernsehen und Radio dazu verurteilt hat, die aktuelle Gebühr in Höhe von etwa $10 zu zahlen, wurde mein Video nicht wieder ins Internet gestellt. Vielleicht lag der Sieg darin, dass dadurch eine gewisse Sichtbarkeit erreicht wurde, die den Menschen bewusst machte, es gibt queere Menschen in China, dass es außerdem die Möglichkeit gibt, die Behörden in China zu verklagen.
Du hast ja Mama Rainbow gedreht, das war 2012 kam der ja raus. Und dann kam ja noch Papa Rainbow raus. Also das war ein Film, der genau die gleiche Geschichte erzählt hat, aber eben mit Vätern und ihren Kindern. Hast du beim Filmemachen immer bewusst queere Geschichten im Blick oder war es einfach etwas, wo du gesagt hast, ich mach das einfach?
I discovered film can be such a meaningful and a powerful tool.
Ich habe festgestellt, dass Film ein so bedeutungsvolles und wirkungsvolles Mittel sein kann, um die Engstirnigkeit der Menschen zu überwinden und die Kommunikation zwischen verschiedenen Gemeinschaften zu fördern. Das war der Ausgangspunkt für mein filmisches Schaffen. Ich kann sagen, dass es mit der LGBTQ-Perspektive begann, weil ich einen Film für die Gemeinschaft machen wollte, der ich angehörte. Ich möchte für mich selbst und die Menschen um mich herum sprechen. Später hat sich das Thema aber auf weitere Bereiche ausgeweitet. Bei den beiden Filmen Mama Rainbow und Papa Rainbow gab es eine gewisse Entwicklung. In Mama Rainbow konnten wir nur Mütter von schwulen und lesbischen Kindern für den Film gewinnen. Bei Papa Rainbow waren auch Transkinder und bisexuelle Menschen dabei, also Eltern von bisexuellen Menschen. Ich versuche immer wieder mehr Schnittstellen zwischen den Themen, die mich interessieren, weiter zu entdecken.
Wir haben vorhin auch mit Hongwei Bao und mit Eva Lamy-Schmidt darüber gesprochen, dass ja, queere Menschen in China schon Repressionen erleben. Und was waren so deine größten Herausforderungen als Filmemacher in China? Ich meine, wir haben jetzt über Mama Rainbow gesprochen, aber welche Herausforderungen gab es außerdem noch?
When I was making those documentaries in China,
als ich diese Dokumentarfilme in China drehte, waren die Ressourcen die größte Herausforderung. Ich habe sie buchstäblich ohne jegliche Mittel gedreht. Manchmal erhielten wir zwar private Spenden, um die grundlegenden Reisekosten zu decken, oder NGOs, mit denen ich zusammenarbeite, unterstützten mich bei einigen grundlegenden Ausgaben. Ich musste mit dem Zug 10 Stunden lang in einem Sitzwagen in eine andere Stadt fahren und dann auf dem Boden im Büro von Leuten schlafen. Einmal wohnte ich in einem Hostel. Das war eine schlechte Entscheidung, weil am Ende meine Kamera im Hostel gestohlen wurde. Ich habe mir das Zimmer mit Fremden geteilt, die ich nicht kannte. Aber wenn ich auf diese Zeit, diese Art des Filmemachens zurückblicke, weißt du, das ist ein weltweites Phänomen. Man sieht, dass Filmemacher in anderen Ländern eine ähnliche Situation haben oder sogar noch unter schlechteren Bedingungen arbeiten. Aber trotzdem bestehen sie darauf, den Film zu drehen. Denn ihr Wille zur Selbstverwirklichung ist so stark. Diese Zeit war für mich also von großem Idealismus geprägt. Ich schätze sie sehr. Und genau deswegen war ich so wütend, als ich Mama Rainbow anderen Menschen nicht mehr zeigen konnte. Ich war nicht gerade der Mutigste, aber ich war so verärgert, weil diese Mütter mir vertraut und mir die Erlaubnis gegeben hatten, ihre Geschichte in meinem Film zu erzählen und über ihre Liebe und die wundervolle Beziehung zu ihren Kindern zu sprechen. Wie konnte der Film dann aus dem Internet genommen werden? Deswegen würde ich sagen, es war schwierig, queere Dokumentarfilme in China zu drehen. Aber sie zu zeigen, war noch schwieriger. Und unter diesen Umständen haben wir es trotzdem geschafft und Programme wie das Beijing Queer Film Festival ins Leben gerufen. Ich wirke da schon lange mit, weil ich der Meinung war, wenn niemand meinen Film zeigt, muss ich selbst eine Möglichkeit finden, ihn zu zeigen. Außerdem gründeten wir eine kleine Gruppe, die in China Filmvorführungen im Guerilla-Style durchgeführt hat. Wir sind in viele Städte gereist, darunter auch nach Chengdu. Ich erinnere mich, dass wir ziemlich oft nach Chengdu fuhren und mit der lokalen Community sprachen. Außerdem habe ich dort gefilmt und einige meiner Protagonisten in Chengdu interviewt. Ich fand immer wieder, dass die Community dort wirklich viele interessante Persönlichkeiten zu bieten hatte und mir neue Begriffe vermittelt hat, die ich lernen konnte. Und natürlich gibt es da sehr leckeres Essen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich die Motivation habe, unter sehr schlechten Bedingungen Filme zu drehen. Ich weiß, wenn ich irgendwo hinfahre, gibt es dort leckeres Essen.
Ja, und da schließt sich der Kreis. Wir haben am Anfang mit Chengdu angefangen. Eva Lamy-Schmidt hat uns mit in das Nachtleben von Chengdu mitgenommen. Und jetzt erzählst du, Popofan, auch von Chengdu und auch davon, dass Chengdu einfach sehr interessant für dich als Filmemacher queerer Filme ist. Und jetzt ist es ja so, du lebst in Berlin und da würden sich vielleicht einige auch fragen, okay, bist du nach Berlin gekommen, weil es in China eben schwieriger war, queere Filme zu drehen?
Ich bin fürs Essen nach Deutschland gekommen.
Das ist unerwartet.
So, this is also a matter that I enjoy the food so much, but
wir sind so besessen vom Essen. Das Problem ist, unser Mund hat doch auch die Funktion zu sprechen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Menschen um mich herum der Meinungsfreiheit nicht genug Bedeutung beimessen. Ich wollte an einen Ort, an dem mein Mund nicht so sehr vom Essen eingenommen wird, damit ich mich intensiver für mich selbst einsetzen kann. So ist die Wahl auf Berlin gefallen.
For myself more intensively, and then Berlin was the choice.
Aber deine Filme werden ja weiterhin in China, also können ja weiterhin in China gezeigt werden, oder?
So now in China my films can be only seen very limited
places. Ja, in China sind meine Filme derzeit nur an sehr wenigen Orten zu sehen. Manchmal in einem Kino für Independent oder Underground Filme, zum Beispiel im Goethe-Institut oder im Institut Français. Sie können also nicht einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.
Dann heißt es ja, du bist weiterhin für die chinesische queere Filmszene aktiv. Du bist ja weiterhin auch Vorstandsmitglied vom Beijing Queer Film Festivals. Das ist eines der wichtigsten queeren Filmfestivals in China. Wie geht's diesem Festival gerade?
Beijing Queer Film Festival has been always under difficult condition.
Das fand schon immer unter schwierigen Bedingungen statt. Aber in den letzten Jahren konnten wir es dank des Institut Français und des Goethe-Instituts ohne allzu große Probleme organisieren. Außerdem haben wir finanzielle Unterstützung bekommen, um die Vorführgebühren für die Filmemacher zu bezahlen. Und ich habe einige Kollegen in Beijing, die so unermüdlich sind, dass sie das Festival weiterhin organisieren. Jedes Mal, wenn ich für das Festival nach Beijing zurückkehre, bin ich aufs Neue erstaunt, wie viele Zuschauer sich so leidenschaftlich für queeres Kino begeistern.
Audience are so passionate about queer cinema. I often meet people.
Und ich treffe sehr oft Leute, die mir erzählen, dass sie zu Vorführungen gekommen sind, die ich vor 15 Jahren organisiert habe und dort entweder ihre Freundin oder ihren Freund kennengelernt haben. Manche von ihnen haben auf dem Weg sogar ihre eigene sexuelle Selbstfindung angeregt. Sie haben nach den Filmvorführungen begonnen, ihre Sexualität zu erkunden. Darauf bin ich sehr stolz.
After the film screenings I attended, so I'm very proud of it.
Ja, auf jeden Fall kann man da darauf stolz sein, würde ich sagen. Beijing Film Festival ist Ende Oktober. Du hast ja gerade auch noch mal ein Filmprojekt am Start. Es geht um eine, ja, man kann sagen, syrisch-chinesische Liebesgeschichte. In Hamburg soll die spielen. Kannst du uns davon mehr erzählen?
The film is, the title is Grammatik. How to pronounce it in the
Der Titel lautet Grammatik. Ich muss das sehr deutsch aussprechen. Es handelt von einem chinesischen Künstler und einem syrischen Koch. Sie lernen sich in einer Deutschschule kennen und verlieben sich ineinander. Gemeinsam entdecken sie durch ihre Liebesbeziehung, was Freiheit für sie bedeutet. Viele Neuankömmlinge wie ich hatten die Erwartung, dass dies das Land der Freiheit sei. Man hat also so viele Möglichkeiten, aber am Ende landet man hier, muss Deutsch lernen und sich an viele verschiedene Regeln halten, weil Deutschland schon ein restriktives Land ist, oder? Die Gesellschaft verlangt immer viel Disziplin, besonders von Neuankömmlingen. Deshalb nutze ich die deutsche Grammatik als Symbol für die Vorschriften, die für Migranten gelten. Wenn diese beiden Menschen sich begegnen, müssen sie die Sprache lernen. Aber es ist noch schwieriger, sich zu verlieben, weil es keine Regeln für romantische Beziehungen gibt.
Learn the language, but also it's even more difficult to fall in love because there is no rules for romantic relationship. And I have been doing queer films.
Ich drehe schon seit vielen Jahren queere Filme in China. Jetzt habe ich angefangen, Filme über die asiatische Diaspora in Deutschland zu drehen. Die beiden Dinge sind durchaus vergleichbar, weil sie beide in der Gesellschaft kaum sichtbar sind. Man wird zwar nicht ausgegrenzt, aber man hat auch keine große Stimme in der Gesellschaft. Und ich versuche, meinen Weg zu finden, um für die Gemeinschaft zu sprechen oder auch nur für mich selbst. Manchmal muss es einfach von meinem eigenen Herzen kommen.
Even just for myself, sometimes it has to be from my own heart.
Vielen, vielen Dank, Popo Fan, für dieses tolle Interview. Übrigens, ein weiterer Beleg dafür, dass Homosexualität im alten China, zumindest in der oberen Schicht, verbreitet war, ist das Gedicht Yue Ren Ge, übersetzt das Lied des Yue-Bootsführers. Das gilt als eines der ersten homoerotischen Gedichte der chinesischen Literatur und es geht darum, dass ein Bootsführer über seine verborgenen Gefühle für den Prinzen Zixi singt. Und anstatt, dass der Prinz ihn verstößt oder bestraft, umarmt der Prinz diesen Bootsführer. Das war Weltmacht China. Schreibt uns gerne bei Anmerkungen, Lob und Kritik an weltmachtchina@ard.de. Hier noch ein Podcast-Tipp von uns. Kim und Klaus, das ist ein cooler Talk-Podcast mit Fernsehmoderatorin Kim Fischer und dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Die beiden plaudern jede Woche über Themen, die sie bewegen. Sie erzählen kleine, lustige Anekdoten aus ihrem aufregenden Alltag oder besprechen, was in der großen, weiten Welt so los ist. Außerdem verraten sie, wie es hinter den Kulissen von Politik und Showbusiness aussieht und wie es dort wirklich abläuft. Kim und Klaus ist also ja, der perfekte, launige Start ins Wochenende. Jeden Freitag kommt eine neue Folge von Kim und Klaus zu hören in der ARD Sounds App, genauso wie unseren Podcast Weltmacht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, Zui Mu, Fanny Michaelis und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Hongwei Bao von der Universität Nottingham und an den Filmemacher Fan Purpur. Technik und Ton Tom Meges und Hendrik Fahnung.